Nächsten Punkt unserer Tagesordnung. Ich bin sehr froh, dass Herr Janssen heute bei uns ist. Herr Janssen ist Agraringenieur, promoviert im Bereich Marktforschung und Handel für Lebensmittel. Seit April 2025 ist er Generalsekretär der Geschäftsstelle des Rates für nachhaltige Entwicklung auf der Bundesebene. Also von daher sehr froh, dass Sie sozusagen vom Bund in das Land Brandenburg gekommen sind. Und er war, sagen, hat Verantwortung für UN Global Compact gehabt, UN-Initiative und so weiter. Ich will es gar nicht jetzt alles vorlesen, aber ich denke, er hat sehr viel im Bereich Nachhaltigkeit auf ganz unterschiedlichen Gebieten gearbeitet und kennt sowohl die wirtschaftliche als auch die ökologische Seite sehr gut. Und ich glaube, das ist das, was uns auch hier mit der Plattform besonders verbindet. Und ich bin sehr froh, Herr Janssen, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen und freuen uns auf Ihren Impuls.
Ja, sehr geehrte Staatssekretärin Haase, Herr Renn, Herr Lotze, liebe Nachhaltigkeitsblase. Ich glaube, wir sind ja öfter in derartigen Zusammensetzungen hier. Und ich glaube, das ist auch ein Thema, das ich gleich nochmal in meinem Input ein bisschen ansprechen werde. Das Thema How to get out of the bubble. Wie kommt man aus der Blase tatsächlich raus? Und das Zweite, was ich vorweg schicken möchte, ist, eigentlich sind viele Themen, die ich mir ja aufgeschrieben und überlegt habe, durch die Begrüßung und durch Ihre Begrüßung eigentlich schon angerissen worden. Ich bitte auch ein bisschen um Nachsicht. Ich bin noch keine 100 Tage dabei. Deswegen wird das alles noch nicht so ganz geschliffen sein, wie hoffentlich in den nächsten 100 Tagen. Also ich übe noch. Auch dafür bitte ich dann ein bisschen um Nachsicht. Und was ich auch noch mal darauf hinweisen möchte, gerade in der beim Kaffee habe ich mir einige Veröffentlichungen vom Ufona angeguckt. Auch da, wenn man sich die anschaut, finden sich doch eine ganze Reihe von Punkten wieder, die ich gleich ansprechen werde hier in meinem Vortrag. Herr Renn hat mir gesagt, ich solle irgendwas Substanzielles zur Diskussion beitragen. Ich werde das versuchen. Und ich möchte gerne auch mal anfangen mit einem Zitat, das mich seinerzeit mit zum UN Global Compact gebracht hat, zur UN-Organisation für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Ich lese mal vor. Unsere Herausforderungen sind nicht die Proteste, es sind die den Protesten zugrunde liegenden Stimmungen in der Gesellschaft. Für viel zu viele Menschen wird größere Offenheit, wird Wandel, und er meinte damit insbesondere die Globalisierung, als Bedrohung wahrgenommen. Als Bedrohung des eigenen Wohlstandes, als Bedrohung der eigenen Biografien, der eigenen Art zu leben, aber auch als Bedrohung für die Handlungsfähigkeit und den Schutz, der durch den eigenen Staat auf die Menschen ausgeübt werden kann. Und die Regierungen, die fühlen sich natürlich durch solche Angstreaktionen in der Bevölkerung genötigt, fast schon darauf zu reagieren. Und weiter. Die einfache Wahrheit ist, wenn wir die Globalisierung, wenn wir den Wandel nicht so gestalten, dass sie, der Wandel allen nutzt, dann wird er am Ende des Tages niemanden nutzen. Die sehr ungleiche Verteilung der Gewinne, die sehr ungleiche Verteilung in den Governance-Fragen wird dann unweigerlich dazu führen, dass es einen Backlash gibt und zu Protektionismus. So, das hat Kofi Annan 2001 gesagt. Das ist jetzt mal ganz geschmeidig ein Vierteljahrhundert her. Und ich weiß nicht, ob er über Wasser gehen konnte. Aber wir sehen, dass da eigentlich die Herausforderungen, vor denen wir heute stehen, da schon sehr, sehr deutlich vorgedacht wurden. Denn gerechte Globalisierung, gerechter Wandel ist für mich fast schon ein Synonym für eine gerechte, zukunftsweisende, nachhaltige Entwicklung. So wie das ja dann auch 15 Jahre später bei den SDGs versucht wurde, in ein Rahmenwerk zu gießen. Punkt. Jetzt mal ein bisschen vorspulen mit der Kassette und dann sagen, wir sind in der Situationsbeschreibung. Multiple Krisen, Sie kennen das alle, multiple Krisen im Bereich der Wirtschaft, multiple Krisen oder eine große Krise im Bereich der Sicherheit. Wir haben den Druck auf die soziale auf die sozialen Systeme. Wir haben Polarisierungstendenzen, Protektionismus über die Geopolitik. Wir müssen da gar nicht im Einzelnen drauf eingehen. Das ist ja tatsächlich bekannt. Was passiert ist, dass alte Gewissheiten keine Gewissheiten mehr sind. Das Rule-Based System, die regelbasierte Ordnung, die steht nicht unter Druck international. Die ist zu einem großen Teil schon Geschichte. Das müssen wir einfach so sehen. Das heißt, Nachhaltigkeit, SDGs, da gehen wir immer von Win-Win-Win-Situationen aus. Ne? Das ist ja das große Narrativ. Da haben wir alle was von. Da hat die Wirtschaft was von, da hat die Ökologie was von und da haben auch die sozialen Systeme was von. Das ist auch die Grundlage der SDGs. Und die ganzen Interdependenzen zwischen den Zielsystemen haben alle was davon. Und dieses Win-Win-Win weicht jetzt gerade einem Nullsummenspiel der transaktionalen Vorgehensweise. Wenn einer eine gewinnt, verliert jemand anders. Und das ist halt ein Riesenproblem für alle Nachhaltigkeitsfragen, die auf diese Win-Win-Win-Themen aufsetzen. Gleichzeitig neben diesen ganzen Krisen, und ich möchte jetzt nicht sagen, also Krisen im Jargon der Jungs aus dem Silicon Valley sind ja Krisen und Probleme nichts als anderes als dornige Chancen. Aber es gibt natürlich tatsächlich auch Chancen über die künstliche Intelligenz, über die Entwicklung in der Biotechnologie, auch was neue Lebensformen und Lebensstile angeht. Also es ist nicht so, dass es überhaupt nur noch schlimm ist. Das kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Und das ist, glaube ich, auch eine Botschaft, die auch im Rat immer wieder nach vorne gebracht wird. Also wir können nicht handeln und Veränderungen herbeiführen, wenn wir versuchen, die Menschen zu einer Veränderung zu schocken. Das funktioniert nur ganz selten. Was es aber zeigt, ist, dass wir über Veränderungen reden. Über ganz grundlegende Veränderungen und, wie ich glaube, auch mehr Veränderungen, als wir das bisher erlebt haben. Und da sind wir natürlich jetzt bei Themen, die auch Sie gerade angesprochen haben, jetzt die Konflikte und so weiter. Ein Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, gesellschaftlicher Konsens, dass ein Wandel nicht nur notwendig ist, sondern tatsächlich was bringt. Dass man Wandel gestalten kann und muss und nicht warten soll, da komme ich gleich nochmal zu, bis der Wandel sich einem quasi aufzwingt. Gleichzeitig, auch das hatten wir schon gesagt, sind wir mit Polarisierungstendenzen konfrontiert. Und wir schauen, das müssen wir machen, das machen Sie ja im Land auch, mit den Beteiligungsformaten, zum Beispiel in die Milieus, die sozialen Milieus, ob Sie jetzt Sinusmilieus nennen oder wie auch immer. Da gibt es ja viele soziologische und auch psychologische Herangehensweisen. Aber grundsätzlich kann man sehr holzschnittmäßig Bevölkerung ja einmal einerseits in zwei Gruppen einteilen. Das sind die, die Wandel als Chance begreifen, die dem was Positives abgewinnen, Wandel oder Probleme als dornige Chancen, auch das ist der Fall. Das sind Menschen, die sowohl von der Einstellung her als auch finanziell in der Lage sind, sowas zu nutzen. Und es gibt eine sehr große und ich glaube gerade auch in ländlichen Gebieten noch größere Gruppe von Menschen, für die Wandel eher eine Bedrohung darstellt. Ich hatte ja gerade das Kofi Annan-Zitat gebracht. Die reagieren mit dem Rückzug ins Private, in die Datsche. Die reagieren mit Wut, mit Angst, mit Polarisierung und mit Ablehnungen von denen da oben. Das sind, glaube ich, ganz starke Antagonisten für Wandel. Es gibt noch andere Einteilungen, aber da will ich jetzt nicht mal drauf eingehen. Da müssen wir jedenfalls reinschauen, wenn Politik, auch wenn Nachhaltigkeitspolitik, nicht nur die Messages, also die Nachrichten, die Kommunikation formiert, sondern auch tatsächlich die Maßnahmen. Also Kommunikation alleine wird nicht reichen, wenn die Maßnahmen, die dem zugrunde liegen, nicht wirklich fundiert sind. Und wenn das so stimmt, wenn wir mit diesen Veränderungsprozessen konfrontiert sind, wenn diese Veränderungsprozesse auf eine heterogene Gesellschaft trifft, die unterschiedliche Interessen und unterschiedliche Einstellungen hat, berechtigt oder nicht, das ist völlig egal, das ist so, dann ergeben sich eigentlich einige Schlussfolgerungen für das Thema Nachhaltigkeit in Krisenzeiten. Das erste ist, das hatten Sie schon angesprochen, auch im Titel Ihres Ministeriums kommt es ja vor, dass Nachhaltigkeit in seiner absoluten Bedeutung nicht abnimmt. Absolut weiterhin absolut wichtig. Was passiert ist, multiple Krisen, ist, dass Nachhaltigkeit nicht nur eine Herausforderung ist, sondern sich einordnen muss in die Bedrohung auf der Sicherheitslage, in die schwierige wirtschaftliche Situation, in die Konkurrenz um öffentliche und private Mittel und, und. Das ist nur noch eine von vielen. Das muss man einfach wahrnehmen. Wir sind nicht mehr in der Zeit vor Corona, wo das Nachhaltigkeitsnarrativ fast schon von alleine getragen hat. Und wenn man betriebswirtschaftlich argumentieren will, das hatten Sie gerade angedeutet, ne, sprechen wir über Liquidität und Rentabilität. Ne, die absolute Sicherheit und das wirtschaftliche Wachstum ist die Liquidität. Das müssen wir sofort machen, sonst sind wir raus. Ja, und die Nachhaltigkeit ist halt irgendetwas Rentables. Das ist so langfristig, trägt sich das. Für mich ist allerdings noch mal eine Unterscheidung noch wichtiger. Das ist die Unterscheidung zwischen dem, was wir glauben, was möglich ist, und dem, was wissenschaftlich nachgewiesen notwendig wäre. Und das ist ein ziemlich, na, diesen Spagat, nochmal darzustellen. Da gucken wir jetzt mal rein. Und ich glaube, Nachhaltigkeitspolitik muss es schaffen, diesen Spagat, sowohl was die Zeiträume angeht, als auch den Spagat zwischen dem Möglichen und Notwendigen, zu überwinden. Vor allem vor dem Hintergrund, wenn wir über Klimafragen sprechen, aber auch über Biodiversitätsverlust, hat ja das Notwendige, die unschöne Eigenschaft, dem Möglichen irgendwann mal zu sagen, was Phase ist. Das heißt, das Notwendige zwingt das Mögliche, sich zu verändern. Und das ist, glaube ich, eine Situation, die Nachhaltigkeitspolitik idealerweise versucht, zu umschiffen. Was wir versuchen in der Nachhaltigkeitspolitik, ist, den Wandel so zu gestalten, dass er uns nicht von der Notwendigkeit aufgezwungen wird. Ja, also das sehen wir ja, wenn Ökosysteme zusammenbrechen, wenn Extremwetterereignisse auf uns einprasseln, dann sind auf einmal Dinge möglich, wo wir alle vorgesagt haben, das geht ja gar nicht. Ja, aber dann ist es aufgezwungen, dann haben wir keinen Handlungsspielraum mehr, dann geht es nur noch in eine Richtung. Und ich persönlich präferiere einen Handlungsspielraum, selber zu entscheiden, wo es hingeht. Und ich denke, das geht vielen auch im Raum so. So, möglich, notwendig, wenn wir das haben, dann kommen im Diskurs, und das wissen Sie in der Politik mindestens so gut wie wir in der Ratsarbeit, dann kommen die Antagonisten auf den Plan. Die sind natürlich nie weit weg, gerade in unseren doch sehr schnellen Zeiten, auch was die Kommunikation angeht. Und wir haben die Antagonisten, die das Notwendige in Frage stellen. Ne, das sind die, ich sag mal, holzschnittartig die Klimaleugner, Klimawandelleugner. Ne, Wetter hatten wir immer, und kannst du dich noch an die kleine Eiszeit von 1800, 1600 sowieso erinnern? Das ist eine Gruppe. Dann gibt es die andere Gruppe, die sagen, der Wandel ist nicht möglich. Wenn man das sehr stark formuliert, sagen wir, das sind die Besitzstandswahrer. Das ist aber eigentlich ein bisschen negativ ausgedrückt, denn es geht ja da tatsächlich um echte Verlustängste, ne? Entwertung von alten Leben oder von hergebrachten Biografien. Und ich denke, gerade in den ostdeutschen Bundesländern sind ja schon spätestens mit der Wende schon mal eine ganze Reihe von Biografien entwertet worden. Und jetzt stehen schon wieder Biografien davor, entwertet zu werden. Und die hatten nicht mal Zeit, in der Zwischenzeit Kapital zu akkumulieren, um das abzufedern. Also da ist durchaus schon eine ganze Reihe von ja auch tatsächlich begründeten Ängsten gegen zu viel Wandel da. Und die dritte Gruppe, die wir haben, das sind so ein bisschen die Frustrierten. Das sagen ja, Wandel bringt ja doch nichts. Wir sind schon so weit mit dem Klimawandel herfort. Und Deutschland ist ja auch nur für 1% der Emissionen, oder Sie wissen das besser, wie viel es dann. So, sind zwei, okay. Ich hab mich um 100% vertan, verdammt. Naja, das ist ein Rundungsfehler. Genau, also das ist auch ein großes, einfach sagen, wir können ja sowieso nichts machen. Solange die Chinesen und die Inder Steinkohle verbrennen, ist das bisschen, wenn wir hier auf E-Mobilität umstellen und so weiter. Das ist ja ein Tropfen auf den heißen Stein. Genau, das sind also drei. Es gibt sicherlich noch mehrere Verhaltensweisen, die da dran sind. Aber was das heißt für Nachhaltigkeitspolitik ist, dass Nachhaltigkeitspolitik diese drei, zumindest mal diese drei, tatsächlich adressieren muss. Nicht nur eine. Ob wir die Leugner der Notwendigkeit kriegen können, wissen wir nicht. Aber wir haben sicherlich eine Menge Instrumente, um sowohl die glauben oder davon ausgehen, für sich persönlich sein Wandel nicht möglich oder so nicht wünschenswert, dass sie es nicht tun wollen, als auch die Frustrierten, die sagen, es bringt ja doch alles nichts, die kann man kriegen. Und vor diesem Hintergrund sehe ich Nachhaltigkeit überhaupt nicht als technisches Problem oder auch ein technokratisches Projekt, sondern als gesellschaftliches Projekt des Wandels und der Akzeptanz des Buy-ins. Warum? Weil wir wissen ja praktisch alles. Also wenn heute noch in Frage gestellt wird, dass es die technischen Möglichkeiten nicht gäbe, dann kann man ja eigentlich, wenn man sich länger mit der Thematik befasst, sagt, dass mit Gegenwartstechnologien eigentlich alle Fragen beantwortet werden können. Gibt sicherlich noch ein paar Sachen, wo ich sage, das ist nicht der Fall. Aber da kann Herr Lotze bestimmt noch mal was zu sagen. Er kennt sich da noch besser aus. Und es ist nicht nur im technologischen Bereich der Fall. Eigentlich liegen auch die politischen Konzepte alle vor. Ich habe gerade schon auf das Jufona verwiesen mit den Vorschlägen, die gemacht haben. Aber Nachhaltigkeitspolitik gibt es ja nicht erst seit Corona. Gibt es ja auch nicht erst seit den SDGs, sondern auch davor schon. Die Konzepte liegen tatsächlich auf dem Tisch. Wir haben es hier also, und es ist, das kennen wir alle, ja oft zum Mäusemelken. Ne, dieser im Englischen Knowing-Doing-Gap. Wir müssten was eigentlich gemacht werden, müsste, aber es passiert nicht. Und daher bringe ich jetzt noch mal so ein paar Punkte zum Abschluss vor. Das sind alles keine Silver Bullets, keine Silberkugeln. Und das ist auch wirklich nichts Neues. Sie hatten einige schon genannt, Sie hatten schon genannt, die Kolleginnen vom Jufona hatten einige schon aufgeschrieben. Das ist auch keine vollständige Aufzählung. Aber ich bringe einfach mal so ein paar Punkte noch mal rein, was Nachhaltigkeitspolitik sowohl auf der Bundes-, auf der europäischen, aber auch auf der Landes- und Kommunalebene eigentlich berücksichtigen muss. Das Erste ist, das ist jetzt fast schon eine Wiederholung, Nachhaltigkeit darf nicht isoliert betrachtet werden. Es ist immer, immer ein Zielsystem, das betrachtet werden muss. Beispiel Wohnen. Wohnen muss einigermaßen preiswert sein. Wohnen soll schön sein. Ja, die Lage soll gut sein. Die Wohnung muss groß genug sein. Die Unterhaltskosten müssen preiswert sein. Und wenn es richtig gut geht, habe ich auch noch nette Nachbarn. Da kann Politik wahrscheinlich nichts dran machen. Wohnen soll nachhaltig, umweltfreundlich und klimaneutral sein. Wenn eines dieser wesentlichen, wichtigen Punkte außer Acht gelassen wird oder etwas anderes total überbetont wird, knirscht es im System. Und ich denke, das Gebäudeenergiegesetz und was damit passiert ist, nicht nur, aber auch, hat da nicht aufgepasst. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, das war meiner Meinung nach, wenn wir das betrachtet haben, ist das, glaube ich, das muss man, also gibt es bestimmt schon ein Lehrbuch drüber, wie man mal das macht, was man die Do's and Don'ts, kann man da, glaube ich, wunderbar ablesen. Nachhaltigkeitspolitik muss beachten, wer entscheidet und wer betroffen wird. Das ist, glaube ich, also es ist jetzt nicht nur, aber oft auch diese Stadt-Land-Dichotomie. Die Regierungen sitzen in der Stadt. Nicht? Und entschieden wird, gerade bei Nachhaltigkeitsfragen, ist es die Lausitz, sind es Naturschutzmaßnahmen, ist es Moorschutz und so weiter. Die davon Betroffenen sind in der Regel auf dem Land. Und das muss betrachtet werden. Da müssen dann entsprechende Beteiligungsformate mit oder ohne einem Nein. Auch das ist klar, aber offene Beteiligungsformate. Und wir im Rat, kleiner Exkurs, sind immer ein bisschen vorsichtig, was diese Beteiligungsformate angeht. Nicht, dass wir sagen, die bringen nichts. Wichtig ist, dass die Beteiligungsformate ehrlich sind. Und tatsächlich, wenn die Leute sich einbringen, wenn eine Diskussion sich eingebracht wird, wenn sich Menschen ehrenamtlich engagieren und Politik macht dann da nichts mit oder entscheidet nach einer Wahl wieder in eine komplett andere Richtung, dann sorgt das für extreme, extreme Frustrationen vor Ort und dann sagen, die da oben machen ja sowieso, was sie wollen. Und dann haben wir ruckzuck wieder die Leute da, wo wir sie eigentlich nicht haben wollen. Weiterhin schauen wir gerade im Rat auf eine Möglichkeit, wie Politik nicht nur technokratisch gestaltet werden sollte, sondern kommuniziert und aufgebaut sein sollten. Also wie sind politische Maßnahmen zu gestalten, damit sie eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, tatsächlich auch erfolgreich umgesetzt werden zu können? Erste Herausforderung, das machen wir zusammen mit einer Professorin der Uni Erfurt, ist, dass, keine Rocket Science, nicht? Also Politikmaßnahmen sollen verständlich und unkompliziert sein. Das heißt, nicht die Nachkommastelle optimieren. Nicht für jeden Case eine Ausnahmeregelung schaffen und, und. Ja, einfach zu sagen, wir wissen, wie sowohl im Parlament als auch dann zwischen den Häusern entsprechend Gesetze verhandelt werden, aber als Forderung, mach es kompliziert, kann es gut sein, dass du Akzeptanzprobleme damit bekommst. Das Zweite ist, es soll effektiv sein. Was meinen wir mit effektiv? Der Ziel-Mittel-Zusammenhang. Ja, ich möchte ein Ziel erreichen und die Politik schlägt bestimmte Maßnahmen vor. Sind die tatsächlich geeignet, um das zu erreichen? Ja, auch das muss sichergestellt werden. Das Dritte ist der individuelle Nutzen. Habe ich als Person etwas davon, dass diese Politikmaßnahme umgesetzt wird, wenn ich in der Zielgruppe bin? Und wenn das nicht der Fall ist, gibt es eine Kompensation. Auch das sind Themen, die müssen von Anfang an mitgedacht werden, um einfach das Thema Akzeptanz zu adressieren. Das vierte Element ist der gesellschaftliche Nutzen. Wird wirklich was besser? Gibt es dahinter, und das ist ein Thema, das haben wir ja gerade, ich denke mal, in der aktuellen Zeit so, wir haben ein bisschen Visionsdefizit. Wie sieht denn Zukunft aus? Haben wir tatsächlich ein Bild davon, was wir erreichen wollen, oder fahren wir eigentlich alle auf Sicht? Ist verständlich, wenn sich das Umfeld so schnell ändert, dass ich eigentlich eine Strategie, die ich erarbeitet habe, in einem anstrengenden Prozess, eine Woche später schon wieder obsolet ist, weil sich die Umstände geändert haben, dann macht das keinen Spaß. Aber wenn ich keine Vision habe, dann habe ich auch nichts, wo man drauf hin möchte. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig für Politik, ein positives Zukunftsbild zu machen. Und das Fünfte, und das ist eigentlich so ein bisschen das Schwierigste, weil das Konzept so schwierig ist, ist das Thema Fairness. Wird diese Politikmaßnahme als fair wahrgenommen? Oder entscheiden die da oben, irgendwer macht sich die Taschen voll zu irgendeinem Ziel, das mit mir nichts zu tun hat, ich muss zahlen? Sie kennen die Argumentation, und auch da ist natürlich das Gebäudeenergiegesetz ein wunderbares Beispiel dafür, dass das schiefgehen kann, wenn darauf nicht geachtet wird, ob das jetzt immer berechtigt ist oder nicht, ne? Aber es wird halt von den Antagonisten so aufgenommen, ist ja, nicht wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, sondern wir enteignen unserer Oma ihr klein Häuschen, weil sie eine neue Heizung einbauen muss, eine Wärmepumpe mit 80, und dann sind alle pleite. Das sind Sachen, die müssen, dieser Fairness-Gedanke muss eigentlich immer beachtet werden, und glaube ich, gerade bei den Fairness-Diskussionen sind wirklich gute Bürgerbeteiligungen sehr, sehr wichtig. Das funktioniert dann. Gut. Zielkonflikte offenlegen und aktiv angehen, das hatten wir. Aktuelles Beispiel, der Bauturbo. Nicht? Der Bauturbo, wichtig, wir müssen unbedingt bauen. Wohnraum ist knapp, Gewerbegebiete, was auch immer, Infrastruktur. Aber Zielkonflikt ist natürlich Flächenkonkurrenz. In der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie steht drin, wir wollen ein paar Fußballfelder pro Tag weniger verbrauchen, zu betonieren. Das geht jetzt in die andere Richtung. Die Landwirte sind da auch nicht so scharf drauf, und auch die Forstwirte nicht. Und natürlich der Naturschutz schon dreimal nicht. Also wir haben hier wirklich große, große Zielkonflikte zu besprechen. Ein zweites Beispiel ist natürlich das Thema Klimaschutz und die Diskussion um den Neubau von Gaskraftwerken, insbesondere ja, oder generell der fossilen Energie. Ich will hier schon fast abbrechen oder mal langsam zum Ende kommen, damit wir mehr Zeit nachher auch für eine Diskussion haben. Ein Thema aber noch, das ich glaube, was wir jedenfalls in der Ratsarbeit viel merken, und das ist auch in der Politik, gerade in der aktuellen Regierung ganz stark, jedenfalls nehmen wir das so wahr, sowohl im Umwelt, aber auch tatsächlich Im Wirtschaftsministerium ist dieses Thema Vertrauen in Politik, ne, oder Vertrauen in die Problemlösungsfähigkeit im Sinne der Bedürfnisse der Menschen beziehungsweise der Möglichkeiten, Notwendigkeiten von Politik. Und das ist ein Riesenthema. Das hat auch was damit zu tun mit Rahmensetzungen und der Konstanz von politischen Entscheidungen. Denn es ist ja nicht nur für Unternehmen und auch für Kommunen, Stichwort kommunale Wärmewende, wichtig, dass wir einigermaßen vertretbare, vorhersehbare wirtschaftliche Rahmenbedingungen haben. Wir wissen, das wird ja nie 100% gehen, aber ne, rein in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln ist für Investitionen natürlich auf der Ebene von Unternehmen Gift, aber auch im privaten Bereich. Wenn ich nicht weiß, dass ich bestimmte Energieträger auch langfristig in einer bestimmten Richtung wahrscheinlich entwickeln, sondern die Signale ständig hin und her gehen, auch mit den Fördermöglichkeiten, dann warte ich erstmal. Ja, oder ich sage, was kenne ich denn? Ich kenne Ölheizung. Na, dann nehme ich noch mal eine Ölheizung, die war auch gerade recht preiswert. Ne, dann sind Anfangsinvestitionen und nicht mehr Lebenszyklusinvestitionen auf einmal wichtig. Und dann gehen wir da rein. Damit möchte ich eigentlich fast schon enden. Vielleicht noch mal mit dem Thema Vision. Wir im Rat oder der Rat für nachhaltige Entwicklung schaut gerade sehr stark darauf, dass nicht nur das Thema Nachhaltigkeit nach unten durchgereicht wird auf der Prioritätenliste, sondern dass Nachhaltigkeit und regelbasiertes Handeln und Agieren eigentlich zentrale Punkte eines visionären Gegenentwurfs für Deutschland und auch Europa sein können und müssen. Wir glauben nicht, dass wir den Weg der Amerikaner gehen sollten, um wettbewerbsfähiger zu werden. Wir glauben auch nicht, dass wir den Weg der Chinesen gehen sollten, um wettbewerbsfähiger zu werden, sondern der Gegenentwurf für ein lebenswertes, nachhaltiges, erfolgreiches Europa, Sustainable Europe, sind eigentlich zwei Hauptkriterien, die sie unterscheidet von anderen. Und das ist das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Rule-Based System. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion.